Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Reflexe. Die Internetseite nachtkritik.de publiziert seit über einem Jahr Theaterkritiken. Was abends Premiere hatte, ist am nächsten Morgen ab 9 Uhr nachzulesen. Nachtkritik ist eine weitere, unabhängige Stimme neben Zeitungen und Radio, einfach online. Um die Eigenheiten der Theaterkritik im Internet und wozu es sie überhaupt braucht, darum soll es in der nächsten halben Stunde gehen. Mein Name, Elina Landmann. Auf www.nachtkritik.de spiegelt sich, was auf den deutschsprachigen Bühnen geht. Das Theatergeschehen in Magdeburg, München und Mainz wird besprochen. Von Bern über Berlin bis nach Wien ist Thema, was auf den Bühnen passiert. Neben Kritiken sind Essays zu lesen. Da geht es um die richtige Form der Dramatikerinnen- und Dramatikerförderung oder um die ganz grundsätzliche Frage, was ist ein guter Schauspieler? Und Nachtkritik ist darüber hinaus ein vielstimmiges Forum für Theaterbelange aller Art. Ein Pressespiegel sorgt dafür, dass die Leserinnen und Leser auch wissen, wie andere Kritiker eine bestimmte Inszenierung beurteilten. Und weil das Internet ein interaktives Medium ist, kommen auch die Leser zu Wort. Sie kommentieren, diskutieren das Gelesene online. Da war zum Beispiel eine Inszenierung am Zürcher Theater am Neumarkt. Der Kritiker besprach den gefesselten Prometheus positiv und erregte folgende Kommentare.
Nachtkritik als Regulativ versagt. Postet 15.46 Uhr von Werner Herbst.
Liebe Redaktion, es ist schon fatal zu sehen, wie das einst ambitionierte und couragierte Theater am Neumarkt zu einer Kleinkunstbühne verkommt. Was noch mehr überrascht, ist, dass die Nachtkritik, die sonst doch einen bekannt kritischen Blick auf die Szene wirft, hier keinen Widerstand bietet und als Regulativ versagt. Obwohl ich weiß Gott kein Freund von Herrn Peimann bin, hier muss man ihn doch zitieren. Wollen wir die Probleme sehen, die Jungregisseure mit ihrem Puller oder ihrer Mutter haben? Nein, das wollen wir nicht.
Von wegen Kleinkunstbühne. Postet 22.08 Uhr von Hans.
Einen Kommentar, der so vollständig fehl am Platze ist wie der von Werner Herbst, habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Kann ein Theater weiter weg sein von einer verkommenen Kleinkunstbühne, als wenn es ein antikes Stück auf seinen Spielplan setzt? Und kann ein junger Regisseur weiter weg sein von den Problemen seiner Mutter, als wenn er sich mit einem urpolitischen Stoff beschäftigt? Zudem, wenn man der Kritik glauben darf, auf ernstzunehmende Weise. Nein, solche Kommentare wollen wir nicht.
Sprache als Ärgernis. Postet 23.33 Uhr von Werner Herbst.
Liebe Anonyme, manchmal ist es eben nicht damit getan, antike Stoffe mit modernen Mittelchen zu bearbeiten. Um wirklich neue Lesarten anbieten zu können, muss man nicht nur die Stücke in sich hineindenken, sondern sie auch mit Witz, Intelligenz und handwerklichem Geschick in ihrer eigentlichen Absicht heben. Beste Grüße.
Was ist die Absicht eines Stücks? Postet 9.38 Uhr von Nachfrager.
Die eigentliche Absicht von Stücken. Was ist denn das? Schwieriger Fall, oder?
Einigkeit ist kein Ziel von Nachtkritik. Hier wird diskutiert, widersprochen, verhandelt. Was ist Werktreue? Was heißt ambitioniert? Wie soll Theater kritisiert werden? Den Stoff für diese Diskussionen und Kommentare besorgen über 40 Korrespondenten mit ihren Kritiken. Koordiniert, geplant, auf Kurs gebracht wird Nachtkritik von einer sechsköpfigen Redaktion in Berlin. Ich treffe mich mit Nikolaus Merck und Dirk Pilz, zwei der Gründer von Nachtkritik, in einem Garten. Nachtkritik hat kein Redaktionsbüro. Die Seite kann von zu Hause, von jedem Computer aus aktualisiert werden. Nikolaus Merck und Dirk Pilz sind Theaterkritiker. Vor Nachtkritik arbeiteten sie für Tageszeitungen oder Fachzeitschriften. Das sei unterdessen schwieriger geworden. Nikolaus Merck.
Es erweist sich eben nach einem Jahr Nachtkritik, dass Mann und Frau je länger, je weniger im theaterkritischen Printgeschäft tätig ist, also für Zeitungen oder Zeitschriften schreiben kann, weil es sich einfach nicht mehr, wie die Österreicher das nennen, es geht sich nicht mehr aus. Das ist nicht mehr zu schaffen. Ich zum Beispiel habe sehr viel mehr geschrieben bis vor einem Jahr und schreibe jetzt nur noch ganz wenig. Nicht, weil ich das so will, sondern weil ich es einfach oft nicht schaffe. Und dann kommt dazu, dass natürlich die Zeitungen jetzt, da sie merken, da gibt es was im Internet, Nachkritik, nicht alle begeistert sind davon. Die Zeitungen sehen natürlich, dass da eine Konkurrenz heranwächst und reagieren eher restriktiv. Es gibt eine ganze Reihe von Zeitungen, denen ist das ganz egal, aber es wird so peu à peu jetzt langsam so spürbar, dass die das nicht haben wollen eigentlich.
Bei den größeren Blättern war es, also nach meiner Erfahrung im September letzten Jahres, also nach wenigen Monaten Nachtkritik war es vorbei sozusagen. Da wurde mir dann auch ganz klar gesagt, dass das nicht geht, auch kein umgeschriebener anderer Text, wenn das vorher, einen Tag vorher schon auf Nachtkritik steht. Was ich auch verstehe, weil wir haben das nicht gedacht als Kampfansage an die Printmedien oder ans Radio oder ans Fernsehen. Aber es wird natürlich von außen so wahrgenommen, weil wir was machen können, was die nicht können, nämlich viel umfangreicher berichten und auch regelmäßiger berichten, wo in einer Zeitung ja gekämpft wird um einzelne Plätze, auch um die Autoren, und da soll es dann keine Doppelung geben. Also aus deren Sicht kann man das durchaus verstehen.
Dirk Pilz. Die Theaterkritik hat's schwer in der Zeitung, im Radio. Immer weniger Platz steht zur Verfügung und die Auswahl wird immer kleiner. Nachtkritik agiert anders. Es gibt mehr Platz für mehr Theater. Dirk Pilz zum Auswahlverfahren dessen, was besprochen wird.
Also es gibt bestimmte Premieren, das weiß man dann einfach, die müssen sein. Und es ist auch die Erfahrung, die ganz großen Premieren, da warten auch die Leser darauf. Und ansonsten schauen wir möglichst breit zu gucken. Wir schauen auf Uraufführungen, auf interessante Regisseure. Die Korrespondenten melden uns auch zurück und sagen, das könnte interessant sein. Und dann gibt es immer auch noch ein paar rein funktionale Kriterien. Also wir können nicht 10 Premieren in einem Tag besprechen. Das will, glaube ich, der Leser auch nicht. 10 verschiedene Texte.
Aber die Provinz spielt schon eine Rolle auf Nachtkritik und zwar stärker als in den großen Blättern.
Das ist genau ja auch der Punkt, weshalb es Nachtkritik gibt. Die Printmedien sind in ihren Kulturberichterstattungen grundsätzlich kleiner geworden, schmäler. Die Redaktionen sind verkleinert worden, der Platz ist weniger geworden. In Deutschland sind sehr viele Zeitungen neu organisiert worden, das Layout ist geändert worden. Das hat überall dazu geführt, dass die Plätze für Theater kleiner, weniger umfangreich geworden sind. Das ist was, was wir als zunächst mal in unserem Herkommen meistens freie Schreiber als erste mitgekriegt haben. Und das ist eine existenzbedrohende Entwicklung für Freie. So, dass wir gesagt haben, da muss sich was ändern, das ist das eine. Und zum Zweiten, aber vom Theater her gesehen, würde ich mal ganz anspruchsvoll auch behaupten, es gibt keine andere Kunstart, kein anderes Medium, das Gegenwart, gesellschaftliches Leben so umfassend reflektiert wie Theater. In seiner Gesamtheit. Nicht das eine oder das andere, nicht Peter Stein oder Rimini-Protokoll, sondern alle zusammen. Ergo muss das stattfinden. So haben wir gesagt, wir versuchen es über das Internet. Das bietet Platz, der viel größer ist, und weiten uns da aus und machen da das, was wir für wichtig halten. Und wichtig ist neben Hamburg, München, Zürich, Berlin die Provinz. Denn das Deutsche Theater findet zu, weiß ich nicht, 60-80% in der Provinz statt. Und kein Mensch guckt dahin. Kein Mensch erfährt irgendwas davon, außer bei uns. Und das war unsere Absicht. Und so planen wir auch, zurück zum Anfang der Frage, dass wir nämlich sagen, hey, wir können nicht die ganze Zeit den ganzen Südwesten ausblenden. Da findet bei uns außerhalb von Stuttgart nichts mehr statt. Oder so. Das geht so nicht. Also Freiburg, Konstanz, Aalen, das muss sein. Wir wollen das anbieten. Das ist dann immer so ein Balancieren zwischen unseren Möglichkeiten, auch wer kann es schreiben. Aber wir wollen das auf jeden Fall neben diesem großen, neben dem Thalia-Theater, neben dem Deutschen Theater, Kammerspiele München, dem Burgtheater, soll das sehr stark stattfinden.
Also es ist ja auch so, dass der Diskurs über das Theater sehr schmal ist. Geredet wird über wenige Bühnen und wenige Regisseure, auch über wenige Ästhetiken und Handschriften im Grunde. Und es wird nach außen immer so vermittelt und so getan, als sei das quasi der Stand der Dinge im Theater. Und das stimmt einerseits, weil es natürlich die avanciertesten oder die prononciertesten Ästhetiken sind. Andererseits entspricht es überhaupt nicht der Realität. Und es entspricht auch überhaupt, also gibt überhaupt nicht wieder, was sozusagen in der deutschen Theaterlandschaft passiert. Also ich finde es wirklich spannend, in Bautzen zu gucken, wie die da inszenieren. Und das erzählt viel über so eine Stadt. Und da erfährt man schon eine Menge, schlicht und ergreifend, darüber, wie dieses Land tickt momentan.
Also Sie haben jetzt von der Realität der Theaterlandschaft gesprochen, auf der anderen Seite auch von den Bedürfnissen der Kritiker und Kritikerinnen, die ja schreiben. Was ist denn mit den Leserinnen und Lesern? Was wissen Sie über Ihre Leserinnen und Leser? Was haben die für Bedürfnisse? Natürlich, die wollen Kritiken lesen, aber was wissen Sie sonst über sie?
Wir waren ein bisschen schockiert, muss man schon auch zugeben, als wir im letzten Mai angefangen haben. Das Erste, was kam, war das Theatertreffen. Da waren wir auch sehr aktiv. Aber dann kam gleich am Ende des Theatertreffens der Wallenstein von Peter Stein. Und wir haben da erlebt, nach 3 Wochen schnellten die Nutzerzahlen für 2 Tage hoch. Alle lasen Peter Stein, Wallenstein mit Brandauer in der Hauptrolle. Und das hat uns ein bisschen erschreckt geradezu, weil es offensichtlich doch so war, es hat sich dann auch bestätigt, dass große Namen eben bei uns genauso wie im Fernsehen absolut ziehen. Das heißt, wir sind sehr stark auch quotenabhängig und wir machen genau das, was Theater zum Beispiel auch machen. Sie geben ihren Zuschauern das, was die Zuschauer wollen oder was sie glauben, was sie wollen. Und sie versuchen, dem Publikum andere Sachen anzubieten und das Publikum langsam auf die Seite zu ziehen, dass sie dann bereit sind für neuere Ästhetiken oder unbekanntere Autoren oder andere Stoffe. Wir bieten das an, was sie wollen und wir bieten das an, was wir selber wollen. Wir verbinden das. Das führt eigentlich dazu, dass wir unser Angebot etwas ausgeweitet haben.
Also die Erfahrung, die dahinter steckt, die für mich aufschlussreich war, ich war vorher bei so einer Fachzeitung für Theater und da war das auch so, dass man sich die Provinzberichterstattung erkaufen musste, regelrecht, indem man sagt, wir machen die Großen und damit schaffen wir uns den Raum und die Rechtfertigung auch mal in die Provinz zu schauen. Und hier ist es ähnlich, heißt, es ist ja keine komplett andere Leserschaft. Also es stürzen sich nicht alle Leute auf diese Internetseite, die sonst nie über Theater lesen, sondern im Gegenteil, es sind wahrscheinlich eher die Leute, die noch mehr wissen und die froh und dankbar sind vielleicht für die Möglichkeit, mal selbst zu kommentieren. Und dann vor allem, und das ist einer der großen Vorteile der Seite, im Archiv rumschnüffeln können und einen Text lesen können über eine Inszenierung, die 9 Monate alt ist und man jetzt erst gesehen hat, was dann in der Zeitung nicht geht. Und diese Leserschaft ist eben daran interessiert, wie war es bei Jürgen Gosch, weil das zum Diskurs gehört, weil wenn man da mitreden will, weil man da Bescheid wissen will, das ist nicht anders als in der Bundesliga. Man muss wissen, wie die erste Liga gespielt hat, wenn man immer über die zweite spricht. Also warum sollte es auch anders sein?
Wie läuft das mit Ihnen mit den redaktionellen Eingriffen? Wir haben jetzt über die Programmierung gesprochen, über die Ausrichtung auch. Kritikerin, Kritiker liefert einen Text bis morgens um 7, nehme ich mal an. Und dann, bevor Sie ihn online stellen, wird drin rumgeschoben oder nicht?
Na, der wird redigiert wie ein ganz normaler, sage ich mal, Zeitungstext. Und ich würde auch behaupten, dass eigentlich alle Texte, so wie sie sind, auch in einer Zeitung erscheinen könnten, zu Teilen ja auch erschienen sind. Und wir geben uns viel Mühe, pfleglich damit umzugehen und auch mit den Autoren zu arbeiten, aber es wird natürlich redigiert, bei manchen Texten mehr, bei anderen weniger.
Stichwort heißt da für uns Autorenprojekt. Das bedeutet, Nachtkritik ist angetreten und versucht es einzulösen, anders mit den Autoren und Autorinnen umzugehen, als wir selber das alle kennen von den Zeitungen. Dass seltsame Überschriften unsere Artikel zieren, dass ganze Absätze fehlen, weil da eben kein Platz mehr war und, was eben so des Schreibers Leid ist. Wir versuchen, das anders zu machen. Wir versuchen, Rücksprache zu halten, auch morgens früh mit den Autoren. Die Texte sind nicht unantastbar, aber gelten erstmal als doch sehr wertvoll, weil die Autoren und Autorinnen sehr wertvoll sind. Wir freuen uns natürlich, wenn an dem Text nichts weiter ist. Alle Sätze sind total verständlich, es klingt super. Dann machen wir eine Überschrift und Zwischenüberschriften. Und das war's.
Aber das ist auch, also es ist ein bisschen auch das Selbstverständnis, glaube ich, dessen, was dahinter steckt. Also auch Texte von uns, von der Redaktion, werden redigiert und es gibt eigentlich nicht sozusagen den heiligen Standpunkt des Redakteurs. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil für mich ist es auch wirklich ein Medium, um sich über Theater selber zu verständigen und auch über das Schreiben von Texten auch mal was anderes zu probieren. Und dann sagt Nikolaus Merck, das geht so gar nicht oder so geht es vielleicht doch. Und so wollen wir auch mit den Autoren arbeiten, so arbeiten wir auch mit denen. Und ich glaube, das kommt auch an, weil die sich einfach ernster genommen fühlen und nicht nur als Textlieferantenmaschine sozusagen.
Wo wollen Sie hin mit den Autoren?
Was wollen wir? Das wissen wir so nicht. Gute, blöde Antwort. Wir haben gedacht, dass das Internet die Schreibweisen verändert, als wir anfingen. Wir sind nach einem Jahr nicht mehr so sicher. Wir haben festgestellt, das verändert das viel weniger, als wir uns vorstellten. Wir wollen vielleicht unbedachtsamere, begründete, aber vielleicht unbedachtsamere Äußerungen, stürmischere Äußerungen, wildere Äußerungen. Die haben wir auch zum Teil bekommen. Es gab wüste Reaktionen von Theatern daraufhin. Das ist aber eher selten. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, wenn ich nachts schreiben muss, dass ich viel spontaner, viel tatsächlich unbedachter vorgehe. Das war die Absicht, dass wir so einen Vorwurf machen und die Leute darauf reagieren mit ihren Kommentaren. Es ist in Wirklichkeit aber so geworden, dass sehr viele sehr ausbalancierte, sehr abgewogene, sehr kluge Texte zustande gekommen sind, mit denen wir eigentlich gar nicht so gerechnet haben. Klug wollten wir schon, aber spontan dachten wir, da wird ein Gedanke gut sein, fünf Gedanken in einem Text eher unwahrscheinlich. Das ist aber anders. Es sind zumindest viele Texte da, in denen drei Gedanken sind und das ist schon überraschend.
Doch auch die ausgeglichenen Kritiken, von denen Nikolaus Merk spricht, erregen Kommentare. Da bespricht ein Rezensent die szenische Uraufführung einer Oper von Walter Braunfels an der Deutschen Oper Berlin. Er hat durchaus Vorbehalte, ist aber glücklich erschöpft von der Bilderflut der Inszenierung. Die Leserinnen und Leser meinen dazu:
Was wurde gesungen und gespielt? Postet 13:39 Uhr von Zuschauer.
Seltsame Kritik. Immerhin eine Uraufführung, 70 Jahre nach der Entstehung. Aber was da gesungen und gespielt wird, scheint dem Kritiker ziemlich egal zu sein. Hauptsache, die Bühne war voll und bunt.
Steht doch alles drin. Postet 17:15 Uhr von Ulf Steinebrunner.
Dann versuch's ein zweites Mal mit dem Lesen, lieber Zuschauer. Steht alles drin. Ich jedenfalls werde die Kritik zum Anlass nehmen und mir ein eigenes Bild machen. Schon merkwürdig übrigens, da werden die Nachtkritiker stets gebasht, weil sie zu negativ schreiben würden. Und nun geht es denen auch an den Kragen, wenn sie Positives eindeutig und klar verständlich in deutscher Sprache über eine Inszenierung dartun. Sogar einsame Seelen, die gar nicht in der Vorstellung waren, schlagen undifferenziert und ohne Grund zu. Das ist wahrlich hartes Brot.
Kritik macht Appetit. Postet 13:37 Uhr von Barbara Schnober.
Ich möchte zu bedenken geben, dass Nachtkritik sich vor allem als Sprechtheaterkritikseite versteht und den Kritikern nicht so wahnsinnig viel Platz zur Verfügung steht. Eine detaillierte Musikkritik sucht man doch besser an anderer Stelle. Ich fand den Abend klasse und die Kritik macht Appetit. Das ist doch was.
Das Was interessiert Kritiker kaum. Postet 14:46 Uhr von Zuschauer.
Sie haben recht, es fällt nur bei dieser Kritik und vielen anderen auf. Das Was interessiert heutzutage kaum noch einen Kritiker. Warum wurde diese Oper geschrieben? Was wird mit ihr erzählt? Null Interesse. Ganz schlimm wird's, wenn auf der Bühne Filme oder Romane nachgespielt werden. Da wird das inhaltliche Anliegen der Schöpfer, und meistens gab's ja eines, überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen. Es geht nur noch ums Wie, der Mittel. Und wenn die Künstler marktkonform reagieren, tun Gott sei Dank nicht alle, und sich nur noch über die Mittel profilieren, wird das Medium hohl.
Die Kommentatoren regulieren, kritisieren sich gegenseitig. Eine Vielfalt an Stimmen tut sich auf, die das Theatergeschehen und die Theaterkritik spiegeln. Ausgehend von einer Inszenierung kommen die großen Themen zur Sprache. Wo soll eine Inszenierung ansetzen? Wie soll man sie beschreiben? Nachtkritik.de ermöglicht es, Theaterdebatten in der breiteren Öffentlichkeit zu führen. Dirk Pilz.
Also es ist ein neuer Ort, ja, und es ist das, wo es ermöglicht wird. Und es gibt Naserümpfen, auch von Print-Kollegen, die dann sagen, wie kann denn das sein, dass hier irgendwelche dahergelaufenen Leute ihre Meinung äußern? Das verrät ja schon eine ganze Menge, was man für eine Vorstellung hat. Und darauf zu hören, darauf zu gucken, was sagen die denn eigentlich, für die das gemacht ist, nämlich für das Publikum, diesen Ort hat es bislang eigentlich nicht gegeben. Ja. Also außer bei Publikumsgesprächen natürlich. Aber für eine größere Öffentlichkeit hat es den nicht gegeben. Und ich bin eigentlich erstaunt, wie wenig da geschimpft und gemotzt wird. Also natürlich gibt es Kommentare, in denen einfach drin steht, war scheiße. So, das ist ja klar. So wird auch im Foyer gesprochen. Aber es gibt erstaunlich viele, die wirklich versuchen, irgendwie was herauszuoperieren, warum es funktioniert oder warum es nicht funktioniert, warum es einem gefallen hat. Und das sind die 5, 6 großen Debatten und da ging es eigentlich immer um die Wurst, da ging es um die zentralen Fragen. Was ist ein guter Schauspieler? Was ist authentisch? Was ist nicht authentisch? Und so weiter. Ja.
Ich denke, es gibt noch eine andere Ebene in diesen Kommentaren. Also es gibt einerseits das Inhaltliche, wo Zuschauer, die das Stück auch gesehen haben, eine Gegenmeinung vertreten. Häufig, wenn es ein Verriss ist, sagt man, nee, so schlecht war es nicht, mir hat das gefallen oder umgekehrt. Aber es gibt auch so eine Meta-Ebene, wo eigentlich über die Art und Weise reflektiert wird, wie man Kritiken machen soll.
Ja, und das liegt ja auch auf der Hand. Ne? Also ich glaube, dass Kritik immer dazu neigt, unglaublich elitistisch zu sein. Und die Leser sagen immer wieder mit Recht, hallo, worüber sprecht ihr eigentlich? Könnt ihr uns mal erklären, worum es hier geht? Ist nicht immer schön, wenn man solche Kommentare bekommt. Aber auch das ist ein Regulativ, glaube ich, für alle, die daran teilnehmen.
Was mich sehr interessiert hat, als ich auf der Seite rumgestöbert habe, waren verschiedene Kommentare, die so in die Richtung gehen. Wie gehe ich als Leserin, als Leser mit diesen Kritiken um? Ist es ein Verriss? Dann freut es mich. Hat es eine prononcierte, zum Beispiel ablehnende Haltung? Dann freut es mich. Auf der anderen Seite wirft es mich in den Zwiespalt. Ist der Kritiker, die Kritikerin so doof, dass sie nicht versteht, um was es geht? Also diese Bedingungen des Kritikerdaseins, ich finde das unheimlich spannend, dass das auf dieser Seite so zur Sprache kommt. Und ich kenne keinen anderen Ort, wo das passiert.
Ja, das liegt natürlich daran, dass es überhaupt eigentlich nicht so wahnsinnig viele Orte gibt, an denen das Hin- und Widerreden stattfindet, außer eben in Gesprächen. Es gibt ganz viele Menschen, die trauen sich nicht öffentlich zu sprechen, aber die trauen sich sehr wohl unter Maske, das muss man ja auch sagen, im Internet ist es möglich, jeder kann heißen, wie er will, die schreiben aber dann öffentlich. Und da die Sachen auch nachsehbar sind, das Archiv ist offen, da kann jeder noch nachlesen, 3 Monate hinterher, und kann dann nochmal dazu was sagen. Und das kommt dann eben auch zustande, dass über Bedingungen meines Sprechens, über die Bedingungen des Schreibens, plötzlich mehr nachgedacht wird, weil es eben diesen Hin und Her geht. Wenn man jetzt 1 Stunde Zeit hat, dann ist die Zeit begrenzt und ist der Druck sehr groß. Und das ist bei uns natürlich weniger, so dass also mehr sich ausbreiten kann. Da kommt sehr viel Mist, aber da werden dann auch gelegentlich sehr, sehr nachdenklich machende Geschichten hochgespielt. Und wir selber sind uns über die Bedingungen unseres Schreibens eben auch nicht so absolut 100% sicher. Wir wissen darüber gerade Bescheid. Aber das ist nicht fest. Das ist heute so und morgen auch nochmal anders. Ergo, wir versuchen wirklich sehr stark darauf Wert zu legen, dass Gründe gegeben werden. Immer. Auch bei den Kommentaren. Denn diese Gründe müssen uns nicht gefallen. Sie müssen nur gegeben werden. Das ist der Punkt. Weil unbegründetes Sprechen, dann kann man nicht diskutieren. Und weil darauf gesehen wird bei uns, merken es auch die Leser und versuchen es dann auch ihrerseits. Und das ist das, was sich da abbildet, genau.
Kennen Sie Ihre Kommentatoren? Gibt es Abitués?
Nein, also es gibt bestimmte Leute, wo man glaubt, das ist immer der gleiche, der heißt heute Olaf und morgen Ulf. Oder es gibt einige, die bedienen sich berühmter Namen, heißen dann Klaus Peimann, Jürgen Gosch oder wie auch immer, aber das wissen wir nicht, nein. Am Anfang wurde uns so unterstellt, wir würden das alle selbst schreiben, was nicht stimmt. Manchmal wird es auch jetzt noch unterstellt.
Es wird auch reihum unterstellt, also es wird dann der Schaubühne unterstellt, das würden sowieso alle positiven Kommentare über die Aufführung, würden alle von der Dramaturgie geschrieben und das ist ganz bestimmt nicht wahr.
Aber man sieht, es gibt sozusagen kommentarfreudigere Gegenden. Aus Hamburg und aus Berlin wird viel kommentiert, in der Schweiz eher weniger. Auch bestimmte große Inszenierungen. Also wenn man hergeht und sagt, Peter Stein ist jetzt wirklich das Allerletzte, da kann man ja fast drauf wetten, dass es dann Kommentatoren gibt, die sagen, nein, das war für mich ganz prägend und es bleibt großes Theater.
Was sind denn Reizthemen? Wo würden Sie die setzen?
Ja, also Werktreue ist sicher ein Reizthema, weil keiner ganz genau weiß, was es eigentlich bedeuten soll. Und dann ein großes Thema ging wirklich um die Frage, ist das im ganz konkreten Fall ein guter Schauspieler? Und dahinter steckt immer die Frage, was erwarte ich, was will ich vom Theater? Will ich berührt werden? Will ich eher nachdenklich gemacht werden? Und das ist vollkommen unklar, seitdem es das Theater gibt. Und darüber wird immer wieder in ausgewiesenen einzelnen Fällen neu diskutiert und muss auch neu diskutiert werden, weil sich das der jeweiligen Zeit bemisst. Also ich komme aus der DDR, da waren eben bestimmte andere Kriterien wichtiger für die Bühne. da ging es nicht so sehr darum, ich bin berührt von Gerd Voss. Das war eher sekundär, sondern es ging darum, das Zeichensystem lesen zu können, das auf die Welt da draußen verweist. Das ist heute eher nicht mehr so im Vordergrund, weil die Welt da draußen nicht mehr so eindeutig zu benennen ist. Aber im Grunde geht es immer um die letzten großen Fragen des Theaters, würde ich sagen. Macht so jemand wie Rimini-Protokoll, die einfach Menschen auf die Bühne stellen und ihr Leben erzählen lassen, ist das Theater, wenn die keinen Text haben, wenn die nicht eine richtige Figur spielen? Und dann kommt sofort die Frage, was ist eine richtige Figur? Und das, so geht's von Anfang an.
Stellen Sie bei Ihren Kommentatorinnen und Kommentatoren verbreitete Haltungen fest?
Nee. Das kann man nicht sagen. Es gibt dieselben Haltungen, die in Diskussionen über Theater auch sonst eine Rolle spielen. Es gibt die Leute, die fragen, müssen wirklich die jetzt immer nackt sein auf der Bühne? Dann kommen die anderen, die sagen, das ist doch ganz egal, ob die nackt sind oder nicht. Was erzählt das denn? Fragen die und geben darauf eine Antwort oder jemand anders gibt eine Antwort. Es gibt die Leute, die auf Handwerk bestehen, die dann aber auch nicht so feste Positionen bekleiden, die sagen, eigentlich ist Klaus Peymann ganz langweilig, aber wenn ich das sehe, was der da jetzt gerade gemacht hat, dann muss ich sagen, Klaus Peymann ist doch eigentlich zu loben. Es gibt alles und es gibt auch Ältere, die dann sagen, 1984 war die Aufführung so. Und eigentlich ist es seitdem nicht besser geworden. Also Leute mit einer ganz langen Seherfahrung, ohne dass die ihre Namen klar sagen würde oder dass man die kennen würde. Man kann auch nicht sagen, aha, Internet, naja, sind sowieso nur jüngere Leute, die Älteren machen es eh nicht. Das stimmt so nicht. Sondern da gibt es Leute, die mit Doktor und Professor unterschreiben, die es auch offenbar sind von ihrer Sprachmelodie und Schreibduktus, die auch ganz lang schreiben. Heute hat einer gerade gesagt, Adorno darf man nie aus dem Zusammenhang reißen und hat die gesamte Stelle irgendwie zitiert. Also es ist nicht so zu sagen, das sind nur die zwischen 20 und 35, weil die sind die meisten, die im Internet sind. Alles nicht, alles überhaupt nicht. Sondern es sind ganz bestimmt vor allen Dingen Theaterenthusiasten oder es sind solche, die mit Theater oder dem Theater kritischen Geschäft beruflich oder sehr stark befasst sind. Also, das heißt, Theaterverlage gucken sehr stark auf die Seite, also die Mitarbeiter. Alle Kollegen gucken auf die Seite und sagen dann, wie bei Theater heute, nein, wir lesen es nicht, nur die Kommentare lesen. und alle Dramaturgen offensichtlich in diesem Land, denn wir können sehen, montags, wenn der Büroalltag losgeht in den Theatern, um 10 ist das, dann brummt bei uns sozusagen also die Kurve mit den Nutzern nach oben. Und das ist dann schon ein sicheres Zeichen. Aber es ist nicht nur, sind die nicht nur. Die würden nicht die im Moment 60.000 im Monat würden die nicht ausmachen.
Nikolaus Merk. 60.000 Nutzer informieren sich über Theater und diskutieren über Theater auf nachtkritik.de, die Internetseite mit der doppelten kritischen Drehung. Und das war's. Von Reflexe für heute. Auskunft über Nachtkritik gaben mir Dirk Pilz und Nikolaus Merk. Mein Name Elinor Landmann.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.